Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Die AfD ist der große Sieger an diesem Abend mit einem Rekordergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt.
Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten. Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
Ja, das sagte heute Abend der AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund, der seine Partei an die Schwelle einer absoluten Mehrheit gebracht hat. Selten wurde mit so viel Spannung, so vielen Ängsten, so hoher Erwartung auf eine Landtagswahl geschaut. Seit Monaten sprechen wir über diese Wahl, die Umfragen, die Auseinandersetzungen, den sich abzeichnenden Siegeszug der AfD. Und nun ist klar, zum ersten Mal seit 1945 wird nun womöglich in einem deutschen Bundesland eine Partei regierend, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird. Wir sprechen heute in Fazit darüber, was diese Perspektive für Sachsen-Anhalt bedeutet und vor allem, was nun auf Künstlerinnen und Künstler und auf die Kulturinstitutionen zukommt. Aber die Kultur des Tages führt uns auch zum Filmfestival in Venedig, wo Wim Wenders heute seinen neuen Film vorgestellt hat. Und der tschechische Schriftsteller Joachim Topol hat ein Buch geschrieben, in dem auch der Angriff Russlands auf die Ukraine vorkommt. Auch das schauen wir uns an. Heute, an diesem ganz besonderen Wahlabend in Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die AfD triumphiert in Sachsen-Anhalt. Wie erwartet hat sie sich bei der Landtagswahl mit großem Abstand an die erste Stelle gesetzt. Die letzten Hochrechnungen sehen die AfD bei 44% und die CDU stark abgeschlagen bei 17,4%. Alice Weidel, die Co-Bundessprecherin der AfD, versteht dieses Ergebnis ganz klar als Regierungsauftrag und nicht nur für Sachsen-Anhalt.
Schauen Sie sich unser Ergebnis an. Wir gehen hier durch die Decke. Wir werden in ganz Ostdeutschland durch die Decke gehen, auch im Bund. Schauen Sie sich das an, was mit der CDU passiert. Es ist genau das, was ich seit Jahren prognostiziere. Die CDU wird keine Wahl mehr gewinnen, keine Bundestagswahl. Und damit leitet sich ein ganz klarer Regierungsauftrag an die AfD ab.
Das sagte Alice Weidel. Hier bei uns im Programm hat die in Magdeburg geborene Schriftstellerin Annette Gröschner berichtet, wie das Wahlergebnis auf sie wirkt, was sie jetzt empfindet.
Absolute Ernüchterung. Wenn man gestern so die Bilder vom Domplatz gesehen hat, hatte man irgendwie so das Gefühl, das könnte was werden, dass die demokratischen Parteien einfach da viel mehr Stimmen bekommen. Ja, nun ist es eine Prognose und das Erste, was ich in dem Fall gedacht habe, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber der Volkskammerwahl 1990 stand in der Dunkerstraße an der Mauer ein Spruch, der hieß, wir sind ein blödes Volk. Und ja, ich muss jetzt darüber nachdenken.
Ja, das Volk hat entschieden, aber wie Annette Gröschner sagt, es ist gestern in Magdeburg auch zu einer großen Anti-AfD-Demonstration zusammengekommen. Wir haben hier in Fazit darüber berichtet. Das BSW scheint es nach dem jetzigen Stand ebenfalls ganz knapp in den Landtag geschafft zu haben. Da böte sich also eine Koalitionsmöglichkeit mit der AfD und damit wäre es durchaus wahrscheinlich, dass Ulrich Siegmund zum Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Wir müssen uns die Frage stellen, was bedeutet das für die Kultur? Denn die AfD hat für Sachsen-Anhalt im Wahlkampf schon früh die Kulturpolitik zum wichtigen Thema gemacht, angekündigt, sie neu, das heißt patriotisch aufzustellen. Das betrifft alle Kulturinstitutionen des Bundeslandes, also auch ein Festival, dessen diesjährige Ausgabe heute Abend zu Ende gegangen ist, die Bachfesttage in Köthen. Geleitet werden sie von Volkert Ude. Er hat das Berliner Radialsystem mitbegründet, ist selbst Barockmusiker und Kulturmanager und jetzt bei uns in Fazit zu Gast. Schönen guten Abend, Herr Ude.
Schönen guten Abend.
Herr Ude, heute Abend gab es noch ein Konzert, das war tatsächlich erst 18.30 Uhr, glaube ich, zu Ende. Kann man sich da überhaupt noch auf die letzten Töne und den Schlussbeifall konzentrieren oder haben Sie dann alle gemeinsam schnell die Handys gezückt, um die Hochrechnungsergebnisse zu lesen?
Ja, wir haben um 17 Uhr angefangen. Und ich habe ein paar Worte zur Begrüßung der Gäste gesprochen und habe alle gebeten, dass wir jetzt in diesem Moment kollektiv unsere Handys komplett ausschalten und für die nächsten 90 Minuten noch ausgeschaltet lassen. Und dann habe ich darum gebeten, dass wir nochmal, bevor es wirklich losgeht, eine Minute innehalten und uns daran erinnern und dem nachfühlen, was wir gerade 10 Tage lang erlebt haben, nämlich ein wunderbares Festival mit wahnsinnig viel Publikum, mit unheimlich viel Begeisterung, mit tollen Gemeinschaftserlebnissen. Das war wirklich umwerfend. Und nach dieser Minute in der Stille ging es los und es hat auch tatsächlich funktioniert mit dem Handys ausschalten. Ich habe dann erst um 7:15 eins angemacht, nachdem mir ein Kollege sehr bedeutungsschwangere Blicke zugeworfen hatte.
Und dann haben Sie sich mit...
Aber der Schock natürlich, ja, ja. Natürlich. Das ist, wenn man so ein Festival macht und wir sind ein winziges Team, also im Kern sind wir zwei Personen. Wir haben 35 Veranstaltungen gemacht, in 10 Tagen tausende von Menschen bewegt. Wir haben unglaubliche Erlebnisse gehabt von Freude, von Zustimmung, von Dankbarkeit. Ich werde auf der Straße angesprochen inzwischen manchmal und Menschen sagen mir, dass sie das ganz wunderbar finden und dass die Stadt in seinem positiven Licht erstrahlt während des Festivals und die wollen sich bedanken. Und man ist selber natürlich total euphorisiert, weil es auch wahnsinnig viel Arbeit ist, muss man sagen. Und man schläft sehr, sehr schlecht und sehr kurz, weil man noch irgendwas vergessen haben könnte, was noch wichtig gewesen sein könnte. Und ja, dann ist das ein krasser Absturz. Also ich musste mich erstmal ganz schön sammeln, ehrlich gesagt.
CDU noch Ministerpräsident Sven Schulze hat heute immer wieder betont am Abend, dass dies kein schwarzer Tag für Sachsen-Anhalt sei, sondern ein Beispiel für funktionierende Demokratie. Es gab eine gigantische Wahlbeteiligung von wohl etwa 78%. Viele bisherige Nichtwähler wurden mobilisiert. Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen sagen, ja, die AfD soll es jetzt richten?
Ja, nun bin ich kein Politikwissenschaftler, sondern Kulturmanager. Ich kann nur beschreiben, und das habe ich auch vor dem Konzert nochmal getan, dass das Bild, was sich jetzt zeigt, was oft im Vorfeld beschrieben wurde über Sachsen-Anhalt, da hatte man ja zum Teil den Eindruck, das Land besteht nur noch aus wütenden, trotzigen, schlecht gelaunten Menschen, die am Ende die AfD wählen. Davon gibt es natürlich eine ganze Menge, aber es ist immer noch nicht die Mehrheit. Und was wir in diesen 10 Tagen Festival erlebt haben, war das komplette Gegenteil. Also sagen auch alle meine Gäste, also es kommen ja Menschen von überall her, um das Festival zu besuchen. Es kommen Musikerinnen und Musiker, eigentlich auch zum Teil von sehr weit weg. Und alle haben die übergroße Freundlichkeit beschrieben, die Warmherzigkeit, die Konzentration, die Freude daran, so ein schönes Erlebnis zu teilen. Ich hatte zwischendurch fast das Gefühl, jetzt im Vorfeld durch diese aufgeladene Situation, dass es war wie so ein kollektiver, ein Heilungsprozess kann man nicht sagen, aber ein Heilungserlebnis, ne? Dass man gemeinsam sich vertieft und etwas feiert, was nicht mit grell, bunt, laut und Geschrei zu tun hat.
Aber jetzt kommen wir mal auf die Kulturpolitik der AfD zu sprechen, auf ihre Pläne, ob die sich nun umsetzen lassen werden oder nicht. Das wird sich natürlich jetzt erstmal in den nächsten Tagen herausstellen müssen, wer da tatsächlich die Regierung übernimmt. Aber AfD-Landtagsabgeordneter Hans-Thomas Tillschneider, den man wohl als kulturpolitischen Vordenker seiner Partei bezeichnen kann, sagte in einer Landtagsdebatte in Magdeburg, Kultur ist in erster Linie das, was nationale Identität spendet. Es soll demnach keine staatliche Förderung für sogenannte antideutsche Kunst mehr geben. Vereine, die aus Steuergeldern gefördert werden wollen, sollen eine Demokratie- und Patriotismuserklärung abgeben. Auch die Kulturinstitutionen sollte das dann wohl betreffen. Wie sehen Sie das? Was hätte das für konkrete Folgen für die Kulturinstitutionen in Sachsen-Anhalt, wenn das jetzt politische Realität wird?
Ja, ich kann nicht für die anderen Kulturinstitutionen sprechen. Wir sind ja eine ganz kleine Gesellschaft. Wir werden von der Stadt finanziert, was den Grundbedarf, den Finanzbedarf geht. Also wir bezahlen 1,5 Personalstellen und ein Büro und einen kleinen Saal, in dem wir Veranstaltungen machen können. Aber wenn ich ein Festival machen will, brauche ich natürlich Landesmittel, ich brauche Lottomittel. Das sind alles letztendlich ja politische Gelder. Und ich habe mich da intensiv mit auseinandergesetzt, was da gesagt und eventuell gefordert werden könnte. Und es hat mich doch verdammt daran erinnert, an das, was es schon mal gab in Deutschland. Es gab einen Nazi-Musikwissenschaftler, Richard Eichenau hieß der, der hat 1932 ein Buch geschrieben. Das hat den schönen Titel Musik und Rasse. Ja. Und der hat darin geschrieben, die Fuge ist blond und blauäugig. Also das heißt, wenn man sich gerade mit Figuren wie Johann Sebastian Bach oder auch Heinrich Schütz, der ja in der Musikwissenschaft des 19. Jahrhunderts als Vater der deutschen Musik betitelt wurde, beschäftigt, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass das in ähnlicher Art und Weise vereinnahmt werden soll. Und meiner Meinung nach kann man sich dem nur entziehen, indem man von vornherein sagt, wir verzichten im Fall der Fälle auf eine Landesförderung. Was immer das bedeutet, und das wirft natürlich große Fragezeichen auf für die gesamte Existenz von dem, was wir tun. Aber ich bin der Überzeugung, zum einen, dass es möglich sein wird, andere Finanzierungsquellen zu finden. Ich habe sogar schon ein Angebot bekommen von einem Kollegen, das ganze Festival im Exil stattfinden zu lassen. Das muss man sich mal vorstellen.
Also außerhalb von Sachsen-Anhalt würde das bedeuten.
Und wir werden uns alle sehr nach der Decke strecken, machen wir sowieso schon. Aber wir werden in der ganzen Republik nach Unterstützung suchen. Und ich bin ganz sicher, dass wir die auch bekommen werden. Weil es kann nicht sein, dass so etwas noch einmal passieren wird in Deutschland. Das werde ich zulassen und das werde ich mit meinem Bach, und das sage ich ganz bewusst, der gehört natürlich der ganzen Welt. Aber so wie ich das verstehe und diese ganze Nationalismusfrage, das kannte der nicht. Deutschland bestand aus Kleinstaaten, unendlich vielen kleinen Staaten. Dieser ganze Nationalismus hat das 19. Jahrhundert erfunden, auch die Musikgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Und am Ende haben wir die Katastrophen gesehen des 20. Jahrhunderts, und das kommt alles von diesem wahnwitzigen Nationalismus.
Und jetzt ist aber doch der Zusammenhalt der Kulturinstitutionen, der da auch versucht, sich gegen zu wehren, dass sie auch miteinander sprechen, dass sie sich absprechen, dass sie zusammenarbeiten, um da auch Strategien zu finden.
Ja, absolut. Wir sind schon eine ganze Weile dabei. Es gab mehrere Initiativen, auch die großen Landesstiftungen sogar, die sich eindeutig geäußert haben, obwohl die Satzungen sagen, das ist gar nicht so einfach. Aber ich bin da wirklich ganz stolz drauf. Wir waren da in der Kultur sehr früh, sehr vernetzt. Wir haben sehr deutlich darauf hingewiesen, was passieren wird im Fall der Fälle. Aber offensichtlich konnten wir nicht durchdringen.
Volkert Uhde, der Leiter der Köthener Bachfesttage, erstmal ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Und wir bleiben in Sachsen-Anhalt und sprechen darüber, wie die Künstlerinnen und Künstler vor Ort auf die Ergebnisse der Wahl schauen. Ich kann jetzt mit Patty Kim Hamilton darüber sprechen. Sie ist Dramatikerin, Regisseurin, Performerin. Sie wurde beim Heidelberger Stückemarkt ausgezeichnet und war Hausautorin beim Deutschen Theater Berlin. Sie wurde in den USA geboren, ist zum Teil in Deutschland aufgewachsen und lebt heute in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Abend, Frau Hamilton.
Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung.
Frau Hamilton, die Umfragen haben es ja voraussehen lassen, aber hat Sie dieses eindeutige Ergebnis für die AfD heute doch ein wenig überrascht?
Ich muss sagen, für mich ist es alles ein bisschen ein sehr großes Déjà-vu von was ich erlebt habe vor 10 Jahren in den USA, als Trump gewählt wurde zum ersten Mal. Ich wusste schon im Voraus, dass es so sein wird, aber es natürlich hat mich ein bisschen überrascht, dass es doch mehr als 43% war. Ich hatte schon irgendwie eher auf 41% gehofft. Was mich auch überrascht hat, ist, dass ich tatsächlich dass ich einfach eine emotionale Reise durchgegangen bin. Ich dachte, ich bin da ein bisschen mehr abgehärtet, aber war dann am Ende doch nicht so.
Sie leben, wenn ich das richtig sehe, auch in einem Autorinnenhaus, in einem Künstlerhaus mit verschiedenen anderen Autorinnen im ländlichen Raum in Sachsen-Anhalt. Was ist das für eine Lebensgemeinschaft? Wie kann man sich das vorstellen?
Also eigentlich ursprünglich waren es einfach ein paar Freunde in Berlin, die gesagt haben, wir würden gerne zusammenleben. Und wir haben nach etwas gesucht und nichts in Berlin gefunden. Und das Erste, was wir gefunden haben, wo genug Leute reinpassen konnten, war halt ein Haus in Sachsen-Anhalt. Und dann haben sich alle in dieses Haus verliebt und auch in diesen Ort und den See, der so nah ist. Und dann kamen immer mehr Leute dazu, die auch irgendwie in den Künsten gearbeitet haben. Wir machen hier auch KünstlerInnen-Residenzen und so weiter. Wir hatten über 15 KünstlerInnen, die hier auch mal gewohnt haben über die letzten 5 Jahre. Und genau, wir leben alle zusammen. Es ist wie eine große WG eigentlich.
Wie haben Sie denn dann Sachsen-Anhalt damals wahrgenommen, als Sie dorthin gezogen sind? Sie repräsentieren ja auch als Künstlerin eine internationale progressive Diversität. Wie fühlen Sie sich da vor Ort wahrgenommen?
Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel darüber nachgedacht. Also es mir war bewusst, dass die AfD hier stark ist, aber mir war nicht ganz bewusst, in welche Richtung es wirklich geht und wie rasant das ist. Dann hat sich 2022, hat wirklich alles angefangen, wo ich das Gefühl hatte, okay, es erinnert mich wirklich an diese Zeit auch, vor halt also 2015, 2016. Ich muss sagen, meine Erfahrungen in meinem Alltag sind total positiv. Also wir haben hier wirklich eine Oase geschaffen. Wir haben sehr, sehr viele positive Interaktionen mit den Menschen, die hier auch im Dorf leben. Also ich habe wirkliche Freundschaften geknüpft und so. Aber man merkt auch gleichzeitig, dass sich die Gewalt doch steigert und dass es immer mehr Situationen gibt, bei mir, aber auch bei meinen Menschen, die mit mir wohnen, dass schon so beängstigende Dinge passieren, wo man merkt, okay, man wird ganz anders beäugt oder gesehen und man ist nicht komplett sicher im öffentlichen Verkehrsmittel oder in der Öffentlichkeit grundsätzlich so, ja.
Die Wählerinnen und Wähler wissen ja, dass die Partei vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Warum glauben Sie von Ihren Beobachtungen dort vor Ort, wählen Sie sie trotzdem oder wählen Sie sie gerade deswegen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich komme nicht wirklich, also ich komme in Kontakt mit Menschen, die AfD wählen, aber ich komme jetzt nicht wirklich ins Gespräch über, warum sie die AfD wählen. Ich habe vor 2-3 Jahren war ich auf einer KünstlerInnenresidenz in Bresen. Das ist ein sehr kleines Dorf. Und da habe ich tatsächlich Interviews geführt mit einem Zehntel vom Dorf. Und das war sehr interessant. Da wusste ich auch nicht genau, wer was, also welche Partei wählt. Aber ich habe das Gefühl, ich habe da auch sehr, auch in dieser Zeit grundsätzlich, weil ich einfach mich sehr viel auseinandergesetzt habe mit dem Ort, in dem ich wohne, auch von den Frustrationen halt gelernt. Ne? Also da gab es zum Beispiel im Nachbardorf gab es da eine Kita, die hat keine Förderung gekriegt. Die einzige Partei, die irgendwie Gelder gegeben hat, war halt die AfD. Und die hatten dann ein großes Schild, die AfD schenkt dieser Kita 500 Euro. Ich denke, vielen Menschen geht es einfach nicht gut. Und die suchen sich, also sie sehen, dass die Regierung halt nichts für sie macht im Wesentlichen. Also so fühlt sich das an. Und dann wählen sie auch teilweise aus Frust, wie viele Menschen davon wirklich rassistisch sind oder antidemokratisch. Das kann ich wirklich nicht einschätzen. Da bin ich nicht genug politisch. Also ich bin da keine Politikwissenschaftlerin. Aber ich glaube, so die Menschen zeigen ein Zeichen, dass sie was anderes brauchen. Sie brauchen, dass die Politik auch für sie gemacht wird. Und das ist wahrscheinlich ein großer Grund, warum sie die wählen.
Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt die Parallelen zur Trump-Regierung. Das ist sicher auch kein Zufall. Die AfD hat jetzt schon vor Tagen vor einem möglichen Wahlbetrug zum Beispiel gewarnt. Das kennen wir ja von Trump. Wenn wir nicht gewinnen, dann ist die Wahl nicht rechtmäßig abgelaufen. Da wird bewusst Vertrauen in diese demokratischen Abläufe zerstört. Wie stark erinnert Sie genau dieses Vorgehen an Ihre Erfahrungen in den USA?
Es ist auf jeden Fall sehr ähnlich im Sinne von, dass es für mich nicht ganz verständlich ist, wie man so gegen Menschenrechte irgendwie wählen kann. Ich glaube, was für mich anders ist, ist tatsächlich nicht so, ich kann nicht ganz erläutern, was es ist, was so amerikanisch ist oder deutsch. Ich glaube schon, dass es schon die deutsche Psychologie und die amerikanische Psychologie als Gesellschaft, die sind ganz anders oder in vielerlei Hinsicht anders. Was ich merke bei mir selber ist, dass ein sehr krasser Trotz hochkommt, der damals nicht hochgekommen ist. Damals war mein erster Gedanke, okay, ich muss hier weg und ich wollte dann irgendwo hin, wo ich dachte, das kann nie wieder passieren. Also ich dachte, wegen der Geschichte kann das hier nicht wieder passieren. Und dann jetzt, wo es doch so geworden ist, habe ich eine sehr starke Reaktion von, nee, ich lasse mir nicht zweites Mal meine Heimat oder meinen Ort, wo ich mich wohlfühle, wegnehmen. Ein Ort, in den ich glaube und den ich auch als schön empfinde. Also ich bin heute durch die Dübener Heide gelaufen und es war so wunderschön. So, und ich war so, das lasse ich mir nicht wegnehmen. Einen Ort, den ich wirklich liebe, weil irgendwelche Leute und nicht mal die Mehrzahl, sondern wirklich 40% der Menschen, die wir auch gewählt haben, dass diese Menschen sagen, dass sie halt so nicht die Werte haben wie ich oder teilen wie ich, das lasse ich mir einfach nicht wegnehmen.
Und wenn Sie jetzt mit Ihren KünstlerInnen, Kolleginnen aus dem Ausland sprechen, die jetzt auch in Sachsen-Anhalt leben, teilen die diese Haltung oder sagen Sie, wir müssen uns jetzt auch enger verknüpfen, wir müssen dieses bürgerschaftliche Engagement vielleicht auch noch stärker machen, um als KünstlerInnen hier bleiben zu können?
Ja, also wir reden sehr viel darüber, wie wir uns auch in unserem Dorf und auch in dieser Gegend halt einsetzen, was wir alles tun. Manche schreiben auch sehr offen darüber, manche weniger. Da muss jeder gucken, auf wie er persönlich berufen, er oder sie persönlich berufen ist. Ich habe für mich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das, also ich spreche es sehr offen an. Ich spreche auch gerade bei sehr vielen Panels, auf sehr vielen Veranstaltungen. Ich bin bei der Eröffnung vom Festival Osten. Ich versuche mich so für mit meiner Stimme und mit meiner Kunst. Also ich schreibe ja auch über Sachsen-Anhalt. Ich habe am DT dann ein Stück geschrieben über Sachsen-Anhalt, was nie aufgeführt wurde und auch keine Förderung erhalten hat von der Stiftung Sachsen-Anhalt. Das finde ich auch interessant. Aber da habe ich ein Stück geschrieben, das habe ich auch heute nochmal durchgelesen und mich so erinnert, warum. Also ich finde genau diese Kunst ist gerade wichtig, die Perspektive zu teilen von Menschen, die halt hier ihre Wahlheimat haben.
Die Dramatikerin Patty Kim Hamilton, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Ja, und wir werden natürlich auch morgen hier in Fazit weiter über den Wahlausgang in Sachsen-Anhalt und über die Reaktionen darauf sprechen. Wir machen jetzt einen Abstecher nach Venedig zu den Filmfestspielen. Da sind gerade zwei deutsche Regielegenden vor Ort. Erstmal Werner Herzog mit seiner englischsprachigen Produktion Bucking Fastard. Über die haben wir hier im Fazit schon gesprochen. Und dann Wim Wenders. Sein neuer in 3D gedrehter Dokumentarfilm From Inside Out, die Architektur von Peter Zumthor, feierte heute Weltpremiere in Venedig, allerdings außer Konkurrenz. Und am Lido im Palazzo del Cinema steht jetzt auch Anke Lewicke für uns bereit und kann uns davon berichten. Hallo Anke, schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend. Schau nach Berlin.
Wim Wenders hat ja große Kontroversen hinter sich in diesem Jahr. Gerade erst Ende Juli hat er sich bei der Schauspielerin Nastassja Kinski entschuldigt und sich mit ihr nach langem Hin und Her darauf geeinigt, ihre Halbnacktszene aus dem Film Falsche Bewegung von 1975 herauszuschneiden. Sie war bei den Dreharbeiten noch minderjährig gewesen. Und im Frühjahr bei der Berlinale hat Wim Wenders ebenfalls großen Unmut erregt. Da kursierte ein oft verkürzt wiedergegebenes Zitat, in dem er behauptet hatte, Kunst habe mit Politik nichts zu tun. Haben denn diese ganzen Konflikte heute bei der Premiere seines neuesten Films noch eine Rolle gespielt?
Ja, auf alle Fälle. Aber erst durfte er auf der Pressekonferenz in Venedig, da war auch Peter Zumthor bei, weil er hat ja den Film über Peter Zumthor vorgestellt, lange und ausführlich über ihr Projekt reden. Sie haben das auch sehr schön und sehr anschaulich gemacht. Und am Ende kam dann die Frage eines englischen Journalisten vom The Guardian, ob denn Wim Wenders mittlerweile seine Meinung geändert habe, ob seine Haltung zu Kunst und Film immer noch die gleiche sei. Und es schien, als habe Wim Wenders regelrecht auf diese Frage gewartet und er reagierte sehr entschieden.
I could repeat the same thing I said then. I could be more explicit.
Ich könnte das Gleiche wiederholen, hat Wim Wenders gesagt, was ich damals gesagt habe, und es noch deutlicher ausdrücken. Wir Filmemacher sind das Gegenteil von Politikern. Wir haben Empathie. Also Wim Wenders hat das alles nochmal wiederholt und damals bei der Berlinale wollte er sich ja nicht vereinnahmen lassen von den Fragen rund um den Gazakrieg. Er wollte auch Kunst von politischem Aktionismus abgrenzen und am Ende der Pressekonferenz hat er nochmal in den Saal geschaut mit Blick auf die anwesende Presse und sagte, dass er nicht noch einmal missverstanden werden möchte. Er habe nie gesagt, dass sich Kunst aus Politik heraushalten müsse.
That again, and I hope you're not misquoting me and say we have to stay out of politics because we do the opposite.
Ja, klingt auch wirklich, als wäre er ziemlich genervt von dieser ganzen Geschichte. Aber kommen wir mal zum Film jetzt. Offenbar liebt es Wim Wenders, Filme über die Künste, über Künstlerinnen und Künstler zu drehen. Er hat Dokumentationen gemacht, unter anderem über kubanische Bands, über die Choreografin Pina Bausch und den Maler Anselm Kiefer. Wie nähert er sich denn nun dem Star-Architekten Peter Zumthor?
Ja, auf der Pressekonferenz in Venedig sagte Wim Wenders, dass man in seinem Film Architektur sinnlich erleben könne. Und deshalb habe er wieder in 3D gedreht, damit wir die Architektur betreten können, wir eine räumliche Erfahrung machen. Und ich kann es nur sagen, man möchte direkt im Thermalbad, was Peter Zumthor im Graubünden gebaut hat, schwimmen gehen. Also es ist einfach so ganz toll, wenn sich die Kamera dem Gebäude von außen nähert. Es sieht wirklich aus wie ein Steinbruch. Es fügt sich in die Landschaft ein und es ist auch wirklich toll, mit welchen einfachen und klaren, präzisen Worten Zumthor seine gestaltgewordenen Visionen erklären kann.
Gebäude haben ihre Zeit und die Landschaft hat ihre Zeit. Wenn man die aufgefalteten Berge sieht hier in den Alpen mit diesen Schichtungen, muss man daran glauben, das ist zusammengepresster Meeresboden, der aufgestiegen ist. Und siehe da, du findest weit oben versteinerte Muscheln und so weiter. Das ist die Zeit der Erde.
Ja, und es ist wirklich so, wenn man dann im Thermalbad innen ist und von draußen, von oben das Licht reinfällt, dann schimmert das Wasser ganz mythisch aufgeladen und man glaubt wirklich, das Gebäude würde ein Gefühl der Ewigkeit beherbergen.
Erfährt man denn auch Informationen über den Architekten selbst, über Peter Zumthors Persönlichkeit oder fokussiert es sich wirklich ganz eindeutig auf die Gebäude und die sinnliche Erkundung dieser Gebäude?
Also man erfährt so beiläufig, aus was für Hintergründen er kommt, dass er mal Denkmalpflege hat. Man bekommt auch sein Verhältnis zu den Handwerkern mit, weil er sagt, das Handwerk sollte man immer sehen. Aber letztlich geht es doch immer mehr um die Architektur selbst, die Wim Wenders zeigen möchte, eben mit den Mitteln, die ihm als Filmemacher zur Verfügung stehen.
Ja, und das sind ja besondere Mittel. Wim Wenders hat ja gewissermaßen da sein eigenes Doku-Genre erfunden. Entwickelt er das denn immer noch weiter? Sucht er da immer noch nach neuen Wegen, sich diesen künstlerischen Persönlichkeiten und ihrem Werk zu nähern?
Ja, das würde ich schon sagen, aber ich weiß nicht, ob es dieses Mal so geglückt ist. Also ich hatte ja schon gesagt, er möchte sein Medium erweitern, er möchte, dass die Künste miteinander verschmelzen. Und ich hatte aber hier häufig das Gefühl, dass mein Blick eigentlich fremdbestimmt ist, weil ich gehe nicht durch das Gebäude, sondern es gehen quasi Avatare mit mir durchs Gebäude. Das können Künstler sein, das können die Besucher sein. Also um mal ein Beispiel zu nennen, ich bin da in der Holzkathedrale in der Schweiz, ein ganz schlichtes Gebäude, und eigentlich möchte ich die Stille genießen, sehen, wie das Licht von oben reinfällt und den dunklen Raum erhellt, und stattdessen kommt da eine Musikerin hinein. Erst spielt sie Cello, dann baut sie Gläser auf und mit ihren befeuchteten Fingern bringt sie die zum Klingen. Und ich finde, da nimmt mir Wim Wenders von seiner Wahrnehmung, von meiner Wahrnehmung was. Und das passiert eigentlich ganz häufig in dem Film. Also das finde ich wirklich störend. Vielmehr hätte ich gerne noch mehr die Handwerker gehört, wie sie das alles erbaut haben, mehr über die Materialien erfahren, damit ich eben auch erkenne, was sind das für Materialien, wie korrespondieren die miteinander. Also da fehlt mir ein bisschen was. Aber wann immer Peter Zumthor zum Wort kommt, ist der Film großartig.
Ja, und wir haben es anfangs ja schon erwähnt, Werner Herzog ist auch auf dem Lido. Haben denn diese beiden großen Vertreter des neuen deutschen Films immer noch auch eine künstlerische und persönliche Verbindung miteinander?
Ja, also Werner Herzog wurde heute Nachmittag auf dem roten Teppich gesichtet. Also er hat sich den Film von Wim Wenders bei der Weltpremiere angeschaut. Und er hat auch einen Auftritt in dem Film, und zwar in Los Angeles. Und das ist wirklich ein sehr guter Auftritt. In Los Angeles hat ja Peter Zumthor das LACMA-Museum eröffnet. Das ist das größte Gebäude, was er bisher gemacht hat. Das hat so eine amöbenhafte Form, schmiegt sich wirklich in dieses flachgebaute Los Angeles rein. Und hier kriegt man wirklich das Prinzip von innen und außen von Werner Herzog ganz kurz erklärt. Er zeigt, hier drinnen gibt es indigene Kunst, und draußen hier in den Bergen haben die Indigenen früher gelebt. Da kriege ich es wirklich toll erklärt. Und ich denke mir, die beiden sind ja sehr befreundet, und Werner Herzog hat gestern am Lido seinen 84. Geburtstag gefeiert, und sie werden sicher zusammen angestoßen haben.
Anke Lewicke über Wim Wenders neuen Film From Inside Out, die Architektur von Peter Zumthor, der heute bei den Filmfestspielen in Venedig seine Premiere hatte. Anke, ganz herzlichen Dank.
Tschüss.
Fazit.
Heute hat der russische Außenminister Sergei Lavrov Bundeskanzler Friedrich Merz vorgeworfen, Russland den Krieg erklären zu wollen, wegen der Sanktionen, die auf den Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig gefolgt sind. Der Konflikt ist angespannt, das beunruhigt viele Menschen in Deutschland, aber auch anderswo, zum Beispiel in Tschechien. Der international renommierte tschechische Schriftsteller Jachim Topol hat jetzt einen neuen Roman geschrieben, der sich auch mit diesem Konflikt beschäftigt. Die Hölle gibt es nicht. So heißt das Buch. Morgen erscheint es in deutscher Übersetzung. Und Tobias Wenzel hat den Autor für uns in Prag getroffen.
Am Prager Karlsplatz steht Jachim Topol vor dem Eingang einer Kirche, auf der Treppe des Säulenaufgangs. Hier hatte er die Idee zu seinem neuen Roman »Die Hölle gibt es nicht«.
Ja, sem tady stál na schodech tohodletoho starodávního Kostela, chrámu svatého Ignáce na Karlově náměstí.
Ich habe hier auf diesen Stufen der alten St. Ignatius-Kirche gestanden, nach einer Messe nach der Covid-Pandemie. Ich war froh, weil wir Covid schon vergessen hatten. Dann sind hier aber an der Kirche etwa 200 demonstrierende Studenten vorbeigezogen Richtung Wenzelsplatz. Die erste Demo gegen die russische Invasion in der Ukraine.
Ruski, stop it, schreit einer. Sie schleifen auch ein Stück Furnierplatte mit. Ein gemalter Putin mit Rattenvisage und blutigen Zähnen.
Ich dachte, oje, wenn die Russen auch in Prag einmarschieren, vergessen diese jungen Studenten ihre Freiheit genauso schnell wie wir Covid. Da dachte ich, mein Buch muss davon handeln.
Hauptfigur ist Tomáš, ein Journalist mit Alkoholproblem, der seine Festanstellung in einer Kulturzeitschrift zu verlieren droht. Seine Ehe ist kaputt, seine viel jüngere Geliebte ist auch nichts für eine gemeinsame Zukunft und sein Sohn entpuppt sich als schwul und will sich mit seinem Freund aus Protest gegen Putin auf dem Wenzelsplatz anzünden. Das ist zu viel für Tomáš.
Aus Liebe.
Sagt Jachim Topol, während wir über den Karlsplatz spazieren. Und er meint seine Beziehung zu Prag. Seine Geburtsstadt liebt er. Ihn ärgern aber auch die Touristen, die wegen der billigen Prostituierten kommen und nicht wegen der Kultur. Topol wirkt so kulturpessimistisch wie seine Hauptfigur Tomáš. Religion, Philosophie und Literatur seien wohl schon bald nur noch ein Hobby für sehr wenige Menschen. Glauben Figur und Autor. Wir spazieren an der Jericho-Bar vorbei, in der Protagonist Tomáš feststellt, dass Bücher zur Dekoration verkommen sind. Topol deutet durch das Schaufenster einer Buchhandlung.
Das ist mein Bruder Philipp. Er ist gestorben. Man sieht ihn hier auf dem Cover dieser Schallplatte mit den anderen Mitgliedern der Band Psi Vojaci. Bis heute ist mein Bruder für viele ein wichtiger Sänger und Pianist. Und das hier ist ein Sammelband der Untergrundzeitschrift Revolver Revue. Die haben wir vor Jahrzehnten als Samizdat herausgegeben.
Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings wurden die Werke von Topols Vater, selbst ein Schriftsteller, verboten. Und so druckten auch die beiden Söhne im Untergrund illegale Flugblätter. Im überzeugenden Roman ist der Widerstand großes Thema. Jachim Topol schließt die Václav Havel Bibliothek auf. Hier plant er die Veranstaltungen, auch als Gegenprogramm zu pro-russischen Bestrebungen. Die schmerzen ihn. Zu genau erinnert er sich noch an die Niederschlagung des Prager Frühlings.
Als kleiner Junge habe ich 1968 diese schreckliche Atmosphäre miterlebt. Ich habe Panzer auf den Straßen gesehen und Leichen, die mit der tschechoslowakischen Flagge bedeckt waren. Ich habe Schüsse gehört und weinende Eltern gesehen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben wie ein unglaublicher Film.
Er sträube sich gegen die Vorstellung, die Russen könnten bald wieder in Prag einmarschieren, sagt Topol. Aber möglich sei es schon.
Das Jahr
1968 ist eine große Lektion gewesen.
Daran erinnert auch Topols wunderbar wilder Roman »Die Hölle gibt es nicht«. Der ist mal dramatisch, mal befreiend komisch. Etwa wenn Tomáš mit dem Financier der Kulturzeitschrift, für die er arbeitet, der aber auch ein Antisemit mit Verbindungen nach Russland ist, über die Karlsbrücke spaziert und der dubiose Mann sich über das Geländer beugt.
Wie leicht könnte man ihn an den Beinchen packen und in der Moldau verschwinden lassen?
Würde auch Jachim Topol gerne mal jemanden in die Moldau stoßen? Etwa einen Touristen, der nur wegen der billigen Prostituierten nach Prag kommt?
Nun, ich persönlich möchte niemanden töten. Ich gebe zu, dass ich schon ein paar Mal in meinem Leben solche Fantasien hatte. Aber so etwas liegt mir eigentlich nicht im Blut.
Tobias Wenzel hat Jachim Topol getroffen, dessen neuer Roman »Die Hölle gibt es nicht« wurde aus dem Tschechischen von Eva Profosova übersetzt und erscheint morgen auf Deutsch bei Suhrkamp. Das Buch hat 480 Seiten und kostet 28 Euro.
Fazit.
Wir haben es gehört in dieser Sendung an diesem Wahlabend. Wir leben in schwierigen, konfliktreichen Zeiten. Die Lage ist ernst. Deshalb brauchen wir wenigstens hin und wieder ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Freude. Seit 50 Jahren sorgen dafür Kermit, Miss Piggy und Fossi Bear. Stoffpuppen für Erwachsene, das war ein gewaltiges Risiko und ein Erfolg, der bis heute anhält. Wir feiern sie deshalb. Die Muppet Show. Franziska Hoppen lässt die Puppen für uns tanzen.
It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight.
Am 5. September 1976 flackerte etwas über die britischen Fernsehbildschirme, was es so noch nicht gegeben hatte. Die knallbunten, singenden und tanzenden Stoffpuppen der Muppet Show, die nicht vorrangig für Kinder, sondern für Erwachsene an den Start gingen. In einer Art schrägen Varieté-Show führten der grüne Frosch Kermit, Fozzie Bear, die Schweinsdame Miss Piggy oder die alten Herren Statler und Waldorf mit frechen Witzen, Musik und prominenten Menschengästen durch den Sonntagabend. Schon Elton John, Rockmusiker Alice Cooper oder die deutsche Schauspielerin Elke Sommer ließen sich von den Muppets auf der Nase herumtanzen.
Elke Sommer, 15 seconds to curtain, Miss Sommer.
Thank you, Scooter. Listen, I hate to complain, but there's a man eating my makeup table.
Produziert wurden alle 120 Episoden der 5 Staffeln im ATV Elstree Studio vor den Toren Londons. Dabei war der Schöpfer der Muppets, Jim Henson, Amerikaner. Doch die US-Studios hatten nach Hensons großem Erfolg Sesamstraße dort das Konzept einer Muppet-Show für Erwachsene abgelehnt. Ein britischer Fernsehproduzent knüpfte seine Unterstützung an die Bedingung, dass die Muppets über den Teich nach Großbritannien kämen. Im BBC-Radio erinnert sich Kameramann Jeremy Hoare an die Produktion.
We'd all got to love the Muppets.
Bei ATV haben wir alle die Muppets ins Herz geschlossen. Jeder kam vorbei und schaute sich das an. Man sah die Kantinenfrauen nie in den Studios, außer wenn die Muppets liefen.
Except when the Muppets were on.
Die von den Amerikanern noch argwöhnisch beäugte Serie schlug im Vereinigten Königreich voll ein, wurde in mehr als 100 Ländern ausgestrahlt. Mit weltweit bis zu 235 Millionen Zuschauern pro Folge galt die Muppet Show Ende der 70er als eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen der Welt. Lord Michael Grade, Neffe des britischen Investors.
The audience fell in love with it. It was
das Publikum war begeistert. Die Show war neu, intelligent und witzig, an manchen Stellen sympathisch, respektlos. Man hatte ein Date mit den Muppets und es hat immer gehalten, was es versprochen hat. Jim Henson hat das Publikum nie enttäuscht. Der Amerikaner selbst kam in Interviews viel ruhiger rüber als seine schrillen Puppen, identifizierte sich noch am ehesten mit dem meist besonnenen Frosch Kermit.
Well, I've been doing him for so long. There's certainly a part of me that is him. I think he enjoys performing in a situation like this more than I do.
Kermit genieße solche Fernsehauftritte wahrscheinlich mehr als er. Für seine Kollegen galt Henson als Visionär und Pionier, der eine enorme Leidenschaft für seine Puppen hatte. So übte er mit den Kollegen vor dem Spiegel.
My meow.
Your cat?
Up a tree.
Up a what?
Und begutachtete jede Puppe genau. Autor Joe Bailey.
Jim had these worlds in his head.
Jim hatte diese Welten im Kopf. Wenn man Zugang dazu finden konnte, war alles in Ordnung. Es war auch schön, weil wir nie anzügliche Witze gemacht oder Politisches angesprochen haben. Also war niemand sauer. Es war einfach reine Comedy.
It was just straight out comedy.
Yes, so this is going to be a fantastic show.
Yeah, it better be, 'cause tonight we're keeping score.
Am 16. Mai 1990 starb Jim Henson mit nur 53 Jahren an einer verschleppten Lungenentzündung. Seine Muppets jedoch, Kermit, Miss Piggy oder Fozzie Bear, leben bis heute weiter in mehreren Fernseh- und Kinofilmen und einer riesigen Merchandise-Welt. Zuletzt traten Miss Piggy und Kermit sogar beim Krönungskonzert für König Charles auf Schloss Windsor auf.
Now for our next performance.
Miss Piggy, Kermit.
Und damit brachten sie, wie für die Muppets so typisch, nicht nur die royalen Steppkes zum Lachen, sondern auch deren Großeltern, König Charles und Königin Camilla selbst.
Franziska Hoppen gratulierte der Muppet Show zum 50. Geburtstag. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Lotta Wieden hat sie für uns aufgeschlagen.
Der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt. Er zeigt, wie stark sich politische Gewissheiten in kürzester Zeit verschieben können. Genau dieses Phänomen untersucht die Süddeutsche Zeitung. Wer nimmt wie und wann Einfluss auf das politische Klima hierzulande? Interessanterweise blickt die SZ bei dieser Frage nach außen. Nach Russland. Russland führe längst einen kognitiven Krieg gegen den Westen, doch der verteidige sich lediglich, statt den Ernst der Lage zu erkennen und selbst kognitiv anzugreifen. Unter dem Titel Der Krieg in den Köpfen entwickeln die Gastautoren Arndt Freitag von Loringhofen, ehemaliger Vizepräsident des BND und früherer NATO-Geheimdienstchef, sowie der ukrainische Digitalexperte Sviat Nizdovsky die These: Russland ziele im Westen längst nicht mehr nur auf Desinformation ab. Moskau gehe es vielmehr darum, die Wahrnehmung der Menschen hierzulande zu beeinflussen. Vertrauen in das große Ganze zu erschüttern, Gesellschaften zu spalten, etablierte Parteien zu verunglimpfen, AfD und BSW zu begünstigen. Die Autoren verweisen dabei auf den russischen General Valeri Gerasimov, der bereits vor mehr als einem Jahrzehnt dafür plädierte, Russland solle nicht militärische Mittel gegenüber militärischen Mitteln im Verhältnis von etwa 4:1 gewichten, um, Zitat, Kriege zu gewinnen, bevor überhaupt ein Schuss fällt. Genau diese Maschinerie habe Russland aufgebaut. Und Deutschland? Obwohl unsere Demokratie gerade im Ringen darum, was die Menschen glauben und wie sie sich verhalten, besonders verwundbar sei, verhielten wir uns rein reaktiv. Dabei sei das entscheidende Terrain der kognitiven Auseinandersetzung nicht die eigene Gesellschaft, sondern die des Angreifers. Den Drei-Punkte-Plan der Autoren, wie so ein Angriffskrieg, der auf die russischen Köpfe abzielt, für eine demokratische Gesellschaft zu bewerkstelligen ist, lesen Sie bitte selbst. Hier nur so viel noch. In der kognitiven Domäne, so die beiden Autoren, hat der einen enormen Vorteil, der zuerst handelt. In derselben Zeitung schreibt Niklas Mark, ebenfalls über Europas Antwort auf Russland, denkt aber aus einer anderen Richtung. Ihm geht es um die Schließung der Goethe-Institute. Statt sich nun kulturell zurückzuziehen, könnte Europa seine Kräfte bündeln. Anstelle einzelner nationaler Institute wie Goethe, Institut Français, Cervantes und so weiter, schlägt Marc ein europäisches Kulturinstitut vor. Marc schreibt: Wer dieses gemeinsame Haus schließe, lege sich nicht bloß mit Berlin, Paris oder Madrid an, sondern demonstrativ mit Europa. Aber die Bedeutung dieser Handlung wäre eine andere. Noch dazu könnte gerade eine gemeinsame Kulturpolitik etwas zeigen, das weit über Goethe oder Cervantes hinausgeht. Denn das wichtigste europäische Exportprodukt, so Marc, ist vielleicht gar keine bestimmte Literatur, kein bestimmter Film und auch nicht Sandra Hüller oder Jasmina Reza. Es ist die Erfahrung, dass Völker, die sich über Jahrhunderte hinweg mit erstaunlicher Ausdauer bekämpft haben, miteinander in Frieden leben können. Seiner Zeit weit voraus, Niklas Mark in der SZ. Auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geht es um die Frage, wie eine offene Gesellschaft auf Bedrohungen reagieren soll, diesmal mit Blick auf die Wissenschaft. Die Philosophin Rahel Jägi beschäftigt sich mit dem Gebot wissenschaftlicher Neutralität und fragt, ob sich akademische Institutionen gegen rechtsextreme Positionen wehren dürfen, ohne ihren Anspruch auf Unabhängigkeit aufzugeben. Ihre Antwort? Gerade dort, wo demokratische Grundprinzipien angegriffen werden, könne Neutralität selbst zur problematischen Haltung werden. Womit wir wieder bei den Wahlen in Sachsen-Anhalt wären. Die Taz fragt ihren Kolumnisten Friedrich Küppersbusch: Herr Küppersbusch, was war schlecht in der vergangenen Woche? Küppersbusch: Ein Gefühl der Ohnmacht. Taz: Und was wird besser in dieser? Küppersbusch: Jetzt können wir damit umgehen. Hoffentlich behält er recht.
Lotta Wieden mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie an diesem dramatischen Wahlabend mit dabei waren.